Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge Selbsthilfegruppe Politik an diesem 1.4. Wir haben keine Lust mehr, irgendwie kotzt uns diese ganze Corona-Kacke nur noch an und eigentlich hört uns ja auch nicht wirklich jemand, deswegen haben wir uns heute nochmal zusammengefunden hier. Dylan, Daniel, Marlon, Morin und ich wollen heute nochmal so richtig uns so schön ein bisschen auskotzen über alles, was uns stört. Und dann machen wir hier die Klappe zu und betrachten das als gescheitertes Experiment. Ich hoffe, das ist für euch okay. Ja, würde ich sagen, ist ein bisschen destruktiv gleich am Anfang, aber wir können ja auch gute Stimmung machen. Heute ist ja schließlich Feiertag. Ah nee, ist ja nicht, ist ja doch nicht. Gründonnerstag ist ja doch nicht Feiertag. Schade. Ich würde sagen, wir machen mit einer schlechten Stimmung weiter. Was hältst du davon, Marlon, wenn du uns die schlechte Nachricht des Tages, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt von heute ist, ich glaube, sie ist schon von 2-3 Tagen her, aber wenn du die uns präsentierst.
Es gibt eine schlechtere Nachricht, außer dass wir diesen Podcast einstellen. Das kann ich mir ja kaum vorstellen am 1. April. Also die Nachricht, unser ehemaliger Verfassungsschutzchef, Hans-Georg Maaßen möchte jetzt Bundestagskandidat werden.
Für die AfD?
Für die andere, die schwarze AfD, CDU, so heißen die.
Aber genau. Ist das kein Appellscherz?
Was?
Das ist kein Appellscherz.
Das mit Maaßen ist leider keiner frisch.
Nee, das wäre schön. Das wäre ein Ding, ja.
We crashed the party.
Heute ist politisch sehr viel passiert, was eigentlich ein April-Chat sein sollte.
Also alle wählen sich den 1. April aus, um die ganzen Sachen bekannt zu geben. Verrückt.
Ja, das wäre echt schön, wenn das mit Maaßen ein April-Chat wäre, ja.
Was sagst du erst?
Wir sammeln mal ein bisschen und am Ende der Folge klären wir dann auf, was kein April-Chat war.
Ja, genau. Genau, und er will jetzt für die Thüringer CDU, ausgerechnet die Thüringer CDU, die ja schon so ein bisschen AfD-like da FDP-Ministerpräsidenten ins Amt hieft, jetzt den Herrn Maaßen bei seiner Bundestagskandidatur unterstützen und zeigt damit, wie es so schön heißt, ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen hatte, ich glaube NTV hatte getitelt, Maaßen zeigt Merkel den Stinkefinger. Genau, das ist so ein bisschen vom Regen in die Traufe, wenn man sich überlegt. Wir haben ja heute auch noch als anderes Thema den Rückzug von Tarek Alaus, der jetzt nicht für den Bundestag kandidieren will, eben weil er so extrem angefeindet und bedroht wurde. Da ist das natürlich als Gegenmodell, den alten weißen Mann Maaßen in den Ring zu schicken auf Seiten der CDU. Eine ganz klare Ansage hier. Was habt ihr denn dazu zu sagen, dass wir da so einen schönen Kandidaten neben Philipp Amthor dann wahrscheinlich sehen werden?
Ja, das also ist eine ganz andere Qualität als Amthor. Da muss man den Philipp ja fast in Schutz nehmen an der Stelle. Aber bitte, mach die erste Mal.
Kennen die sich nicht über Gutenberg? Haben die nicht so eine gemeinsame Firma gehabt?
Da war das mit Augustus Intelligence. Da kam doch der da mit Amthor. Gutenberg, Maaßen und Amthor waren da mittendrin. Ja, ist verrückt. Ich kann da auch einige Sachen aus der Thüringer Perspektive über die Thüringer CDU berichten. Und die Thüringer CDU ist allgemein sehr, sehr speziell und besonders. Aber da gab es ja einige Umbrüche, weil sie ja auch mit einem, also sie müssen ja die Linken geführte Regierung noch tolerieren und haben ja auch, also die CDU hat ja sogar mit der Linkspartei den Haushalt mit verhandelt in Thüringen. Und man dachte, die CDU lernt viel aus den Ereignissen von der Kemmerich-Wahl. Aber das hat man schon ahnen können, weil vor der Kemmerich-Wahl hatten auch viele Kreisverbände und viele Kreisvorstände gemeint, dass doch Maaßen kandidieren sollte als Ministerpräsident für die CDU und dass auch Maaßen Innenminister werden sollte. Und es gab auch viele aus der Thüringer CDU, die auch meinten, dass doch die Thüringer CDU mit der AfD sprechen sollte über eine mögliche Koalition. Und Maaßen hat sich da auch geäußert, ich glaube im Deutschlandfunk, also vor der Thüringer Wahl, vor der Kemmerich-Wahl, meine ich. Und der hat immer gesagt, Er würde nie Ramelow wählen. Ramelow ist viel schlimmer. Und Ramelow sollten sie eben nicht wählen. Und eigentlich soll es klar sein, dass man niemals Maaßen in irgendeine Verantwortung haben sollte. Das ist ganz genau klar, was eigentlich Maaßen für eine Person ist. Ich habe es vorhin auch noch getwittert und habe es vorhin nachgelesen. Maaßen hat ja auch, ich glaube vor ein paar Monaten ist passiert, hat die AfD gegen den Bundesverfassungsschutz verteidigt vor Gericht. Und wegen Interessensschwierigkeiten, weil ja auch Maaßen ein Zeuge war, ist er dann, also war er nicht mehr bei der Kanzlei aktiv, aber ich kann den Schritt so gar nicht verstehen. Ich hätte halt gedacht, dass die CDU Thüringen viel vernünftiger wäre, aber da ist alles möglich, wirklich alles. Also
ich glaube, die traurige Wahrheit ist, dass in vielen Bereichen, was in Thüringen letztes Jahr passiert ist, vergessen wurde. Aber für viele ist es ein Antrieb und gerade in Parteien, die ein sehr starkes antifaschistisches Verständnis haben, ist es natürlich präsent, aber die Corona-Pandemie hat sehr viel, was davor passiert ist, in den Schatten gerückt. Ich merke das auch bei mir, so März letzten Jahres ist gefühlt 10 Jahre hinterher. Und die FDP ist auf einem Höhenflug, der beeindruckend ist für eine Partei, die in der letzten Legislaturperiode erst in den Bundestag gekommen ist. Und diese Berührungsangst ist halt auch nicht da. Das finde ich persönlich halt krass. Also Kemmerich, das Ganze, das ist schon bisschen in Vergessenheit geraten, zumindest in Teilen der Gesellschaft, denke ich.
Aber ich meine, dazu würde ich sagen, so eine Berührungsangst zwischen jetzt Nazis oder Rechtsradikalen gab es halt bei den Ausverbänden für die CDU halt nie wirklich. Also Böhmermann hat ja halt auch die Sendung gemacht über die CDU Sachsen, wo es ja alles auch katastrophal ist und wo auch der Rechtsextremismus immer verleugnet wurde, aber auch in der Sachsen-Anhalt. Katharina kann da auch viel dazu erzählen. Gab es ja auch einige, die im Fraktionsvorstand oder im Parteivorstand sind und auch gute Plätze jetzt haben, die auch die Zusammenarbeit oder Koalition mit der AfD gefordert haben. Und es ist halt so ein Phänomen in den Ostverbänden für eine CDU. Leider irgendwie normal. Und dazu will ich noch kurz sagen, dass die CDU Thüringen als Spitze, als Vorstand gestern Abend mit Maaßen es besprochen hat. Also es ist alles in Einverständnis geklärt.
Sekunde nochmal. Die CDU hat angeblich was gemacht? Hat das mit Maaßen abgesegnet? Also der Bundesvorstand hat das mit Maaßen abgesegnet? Also
nicht der Bundesvorstand, das wäre noch absurder, aber die Spitze der Thüringer, also.
Weil hier, ich gucke gerade so ein bisschen die Schlagzeilen und die Artikel durch und da steht überall, dass man sich dazu nicht äußert.
Nein, also der Bundesvorstand äußert sich nicht, aber gestern
Abend. Der Landesvorstand auch nicht,
steht hier. Doch, also bei Spiegel Online habe ich gelesen, dass der Landesvorstand mit Maaßen das besprochen hatte. Also sind es beschlossen mit Maaßen gestern Abend in der Videokonferenz. Ja, das fand ich
also
dann
hier ist nur von einer Videokonferenz die Rede, bei der Maaßen sich gegenüber dem Kreisverband, also den Basismitgliedern, geäußert hat.
Also ich kann mal nachschauen, aber ich habe gelesen,
ja, dass
CDU-Spitze Thüringen war. Was
schlimm genug, dass es dort offenbar dann auch keinen Gegenkandidaten gibt und dass es da tatsächlich Teile gibt in der CDU, die groß genug sind, das einfach so stehen zu lassen. Das ist schon ganz schön krass.
Die Frage ist aber auch, ob es dann wirklich bei der Wahl Erfolg geben wird, weil sofern ich auch gelesen hatte, Maaßen hat ja auch bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland hat er ja auch Wahlkampf gemacht und gerade auch die Distanzierung gegenüber Maaßen durch einige CDU Kandidaten hat denen dann auch geholfen und
man muss auch übrigens ein bisschen ins Kontor ziehen. Der Wahlkreis, in dem Maaßen antritt, der Wahlkreis Suhl, ist der Wahlkreis von Herrn na, wie hieß er denn? Hauptmann, genau. Einer der Verbrecher der Maskenaffäre. Ohne natürlich ja juristische Urteile, aber ne, also er gehörte zu denen, die im Zuge der Maskenaffäre auch aus der CDU geflogen sind.
Die Staatsanwaltschaft ermittelt sogar gegen ihn.
Genau, also ne, klar, die ermitteln gegen den und deswegen keine Vorverurteilung, aber sicher ist, dass da definitiv nicht alles richtig gelaufen ist. So, oder? Ja. So. Tja, also der, das ist, ich finde das krass. Ich hätte das nicht gedacht. Ich hätte das nicht für, ich habe auch nicht gedacht, dass Maaßen das so sieht oder dass Maaßen tatsächlich diesen Kurs fahren möchte, das innerhalb der CDU noch zu wenden, das Blatt. Ich hätte ihm jetzt eigentlich echt eher zugetraut, dass er in einem großen Paukenschlag die CDU verlässt und doch dann irgendwie zur AfD geht, weil wenn man sich seinen Twitter-Stream mal durchschaut, also dass der nicht in der AfD ist, das musst du dir aber auch erstmal unterschreiben lassen, bevor du das glaubst.
Also, ja, aber erstmal, dass er für die AfD kandidiert. Bin's auch verrückt.
Ja, aber die haben doch schon Höcke, ne? Also,
die müssen ja, jetzt klar, auch gucken. Ja, klar, haben die schon Höcke, aber
ja, die wollen ja den Rechten in Thüringen auch ein Angebot machen, womit sie der AfD die Wählerstimmen abnehmen können. Und in dem Artikel, den ich im Pad verlinkt hatte, ist es ja auch so schön beschrieben. Die Union im Freistaat richtet mit der Personale Maaßen eine Kampfansage an die AfD. Das ist ein Paukenschlag, mit dem der braune Sumpf ausgerottet wird. Es ist eine riesige Chance für Thüringen, aber auch dringend für die dringend notwendige Neuausrichtung der CDU Deutschlands. Mit einer Persönlichkeit wie Maaßen könne die Union zu alter Stärke und ihren einstigen Werten zurückfinden. Das ist die CDU der 90er. Und wenn man sich mal, wer es kann, an die 90er zurückerinnert, die Wahlplakate von damals, die CDU hatte, sind die Wahlplakate der AfD von heute. Also das ist eine Rolle rückwärts, aber in eine Form und einen Politikstil, das kann durchaus bei rechten Wählern ziehen.
Ja, ich habe ja auch heute schon ganz oft gelesen, sowas von wegen, die CDU müsse sich inhaltlich breit aufstellen und ein weites Spektrum abdecken. Und was dann aus diesem Prozess werden würde, das ist ja mehr oder weniger eine Kopie von AfD-Inhalten, halt dann nur unter dem Deckmantel einer CDU vielleicht mit besserem Image. Und ich glaube, das kann ja nicht die Lösung sein, wie man der AfD irgendwie das Wasser reichen kann, indem man ihre Inhalte kopiert und dann erzählt, ja, ist alles nicht so schlimm wie bei der AfD. Wir sind da auf einem ganz anderen Niveau und ich glaube, das ist einfach ein ganz, ganz falscher Weg und ich habe das ja auch in Österreich ist ja de facto nichts anderes passiert, seit kurz an der Macht ist. Damals hat man ja auch im Wesentlichen viele Inhalte von den Rechten übernommen und damit hat man natürlich auch die Stimmen von denen gewonnen, aber man hat diese Ausrichtung, die haben sie jetzt natürlich beibehalten. Also sie geben auch nicht nach, weil sie wissen, wenn sie in dieser Haltung nachgeben würden, dann würden sie ihre Stimmen wieder an die Rechten, in dem Fall an die FPÖ, verlieren. Und ich denke mir, hier wird es nicht recht viel anders sein als in Österreich. Und meiner Meinung nach ist das eine ganz gefährliche Option, sozusagen diese Inhalte salonfähig zu machen, die vor einigen Jahren oder auch in Teilen noch heute zum Glück als nicht in der Gesellschaft akzeptiert gelten. Und ich glaube nicht, dass man diese Inhalte irgendwie in der Gesellschaft mehrheitsfähig oder gewissermaßen einfach präsent sein lassen sollte. Das halte ich für nicht richtig.
Also ich stimme dazu, also ich finde schon, dass eine Partei sich breit aufstellen lassen sollte, aber es gibt für jede Partei demokratische Grenzen und die soll es auch für die CDU geben. Die CDU sollte eigentlich eine seriöse Partei sein. Sie regiert ja auch in den meisten Bundesländern mit, auch im Bund. Und es sollte klar sein, dass es sich einfach an demokratische Werte halten sollte. Aber wir sehen es ja einfach, dass es nicht passiert und jeden Tag kommt ein neuer Skandal. Und es, ich glaube, ich habe schon mal hier gesagt im Podcast, aber es gab halt, nachdem das mit der Kemmerich-Wahl passiert ist, bundesweite Umfragen, dass eben, wenn die CDU offen wäre für eine Zusammenarbeit mit der AfD, würde sie 70% oder 60% der Wähler verlieren. Also es wäre wahlstrategisch extrem schlecht, wenn man wirklich Maßen aufstellen würde.
Wenn man das auf den Stand der aktuellen Umfragen übertragen könnte, wäre das, würde das bedeuten, dass die CDU noch auf ungefähr ja, 13-15% käme. Ich will das nur mal gesagt haben.
Ich würde so gerne hoffen, dass sowas passieren würde, vor allem in Thüringen, wo halt Thüringen...
Ja, also das, da müssen wir uns auch nichts vormachen, das wird so schnell dann vielleicht doch nicht passieren. Ich traue durchaus der CDU zu, auch aus anderen Gründen, die, zu denen wir gleich sicher auch noch kommen werden, dass sie jetzt in den nächsten Wochen und Monaten noch ein paar Prozentpunkte verlieren. Ich glaube, da ist noch Luft nach unten. Aber schwierig. Es handelt sich ja schon, das darf man, glaube ich, bei allem, bei aller... bei der linken Brille, die wir vielleicht auch teilweise ein bisschen aufhaben, nicht vergessen, dass es sich bei der CDU natürlich um eine Partei handelt, die fast überall in diesem Land verankert ist. Also klar gibt es mal hier und da Nester, die sozusagen wenig bis gar nichts mit der CDU zu tun haben. Aber ich glaube, die Aussage, dass es sich immer noch um die am besten in Deutschland verankerte Partei handelt, ist halt leider richtig so. Und ich finde es, was ich halt wirklich krass finde, ist, dass es eben nicht nur offenbar, was Herr Maaßen vertritt, nicht nur offenbar so eine Querschnittsmeinung ist, so nach dem Motto, natürlich, klar, gibt es in der CDU einen rechten Flügel und eine die Werteunion, die ja die organisierte Einladung und die organisierte Kusshand an die AfD ist. Und man stellt sich ja vor, dass das eine Gruppe ist, die prozentual irgendwas zwischen 10-20% quasi an Leuten ausmacht. So, und man stellt sich ja vor, dass das eine, vielleicht sogar weniger, eine Randgruppe ist, die sozusagen auch innerhalb der CDU, also es gibt ja durchaus Aussagen von Merkel vielleicht nicht, aber von Annegret Karrenbauer gab es die, von Laschet gab es die, glaube ich, auch schon, von Söder gab es die, von Merkel gab es die indirekt, da ging es nicht direkt um diese Parteigliederung, um die Werteunion, sondern da ging es halt, da kann man es einfach sich quasi inhaltlich ableiten. Es gibt ja ganz klar den Kurs von der CDU-Spitze und der Einzige, der das im Zweifel in Frage gestellt hätte, wäre Friedrich Merz gewesen. Es gibt ja ganz, aber der hat verloren, darf man nicht vergessen. Es gibt ja ganz klar den Kurs in der CDU-Spitze, dass das nicht weiter nach rechts geblinkt werden soll. Das hat ja auch mit Erfahrungswerten zu tun, die man zum einen im Osten, Kemmerich ist ein Stichwort, zum anderen aber auch quasi mit der CSU. Da hat ja Horst Seehofer sozusagen auch seine Lehren vielleicht er persönlich nicht, aber die Partei auf jeden Fall, ihre Lehren gezogen, dass das Rechtsblinken nicht funktioniert. Und ich finde es schon erstaunlich, wenn man davon ausgeht, als naiver sozialdemokratischer Beobachter, der ja jetzt sich auch nicht allzu viel mit der CDU auseinandersetzt, ich hätte nicht gedacht, dass jemand wie Maaßen dann da einfach so, ohne dass es eine große Aufruhr gibt, so einen Bundestagswahlkreis bekommt. Auch wenn es Thüringen ist, auch wenn ich diese Hintergrundgedanken verstehen kann, mit einer starken AfD braucht es quasi auch einen sehr konservativen Kandidaten. Aber Friedrich Merz, sag ich schon, ja genau, ist der nächste Name. Hans-Georg Maaßen ist, glaube ich, hätte man, glaube ich, da hat man offensichtlich in der CDU versagt, den so weit auszuspielen, dass er für kein politisches Amt mehr in Frage kommt.
Ja, also, und ich glaube auch.
Dann doch lieber Marc Hauptmann behalten und dem einfach weiterhin jedes Jahr, für das er im Bundestag sitzt, 1 Milliarde Maskendealgeld geben. Das wäre, glaube ich, ein geringerer Schaden für unsere Demokratie und auch für die CDU.
Ich wollte noch hinzufügen, ich glaube auch, wenn man sich diese Beiträge ansieht, die Maaßen in letzter Zeit gepostet hat, ich meine, da waren Dinge dabei von wegen, die Grünen hätten sich nie vom Linksradikalismus distanziert, und andererseits war auch dabei dieser Artikel der NZZ, und da hat er dann dazu geschrieben, dass dieses neue Programm einen Ökosozialismus verfolgen würde. Und ich glaube, wenn man den Namen weggeben würde, dann würden wahrscheinlich die meisten Personen vermuten, dass dieser Post von der AfD stammen würde. Und das zeigt einfach schon wieder ganz klar, wie absurd das Ganze auch schon wieder ist, wo hier die Schnittmenge dann tatsächlich noch sein sollte.
Ich gehe auch seinen Twitter, also Account durch, und überall sind eben auch so Tweets, die man als CDU-feindlich lesen könnte. Und deswegen dachte ich einfach zuerst, er würde für die AfD kandidieren. Ich hätte niemals gedacht, dass er für die CDU kandidieren würde, weil auch so oft waren ja auch so Ausschlussgespräche, dass eben, ja klar, die Werteunion kein Teil mehr ist von der CDU. Das war ja oft in Diskussion, auch mit Kram Karrenbauer. Und sie wurde auch auf Maaßen angesprochen. Und ich dachte, irgendwann wird Maaßen, genauso wie, wie heißt die andere Abgeordnete, die eben jetzt Vorsitzende ist von der AfD?
Steinbach, Erika Steinbach.
Ich dachte, Maaßen wird so eine Entwicklung nehmen wie Steinbach, eben CDU-Mann, und dann zur AfD wechseln, aber jetzt doch nicht. Ich verstehe es halt eigentlich.
Gauland ist ja eigentlich ein sehr frühes Beispiel.
Genau, Gauland auch. Also viele nehmen so eine Entwicklung bei der CDU lange sein und dann eben zur AfD gehen, aber ja, so ein Twitter-Kanal, also Twitter-Account ist heftig. Es ist unglaublich, dass er wirklich eher kandidiert in Thüringen. Ja, ich verstehe es immer noch nicht. Ich finde es extrem lächerlich.
Ihr seid ja auch nach Erststimmen vermutlich zweitstärkste Kraft, ne, Dylan? Auch in diesem Wahlkreis. Jedenfalls bei der letzten, ich habe gerade kurz geguckt, bei der letzten Bundestagswahl war der Kandidat der Linkspartei zweitstärkste, also quasi, ne, erster Verlierer von den Erststimmen. Ja.
Der Bundestagswahlkreis ist Meiningen, oder?
Nee, Suhl, und dann hat er noch 30 andere Städte, die da auch noch im Namen stecken, aber der erste Suhl, 178 oder so, oder?
Ja, Wahlkreis Suhl, ich habe jetzt heute gelesen, heute erfahren, heute kam auch die Meldung, dass Sandro Witt, der war lange Chef von der Gewerkschaft, oder ich glaube IG Metall oder DGB, ja, von DGB-Verband Hessen-Thüringen, und er ist auch Mitglied von der Linkspartei, und ich habe auch mehrere Male jetzt auf dem Parteitag, auf dem Thüringer Linken-Parteitag miterlebt, ist schon sehr, sehr sympathisch, und es wurde jetzt öffentlich, dass er auch kandidiert, genau in dem Wahlkreis, und ich hoffe mal, er schafft es gegen Maaßen, und heute hat auch die
Presse
angegeben, dass ein Olympiasieger, ich weiß nicht aus welchem Sportbereich, auch für die SPD in dem Wahlkreis kandidiert. Also es wird sehr, sehr unterhaltsam.
Ja, vielleicht ist ja, ja, ich sag da jetzt nichts zu. Ich hoffe nur, dass Maaßen da nicht gewinnt.
Hofft bestimmt niemand, ja, genau.
Ja doch, die AfD hofft das bestimmt. Könnte ich mir vorstellen, dass die sogar, dass die sich das angucken und sich überlegen, na, in dem Wahlkreis brauchen wir für unseren Direktkandidaten eigentlich keine Werbung zu machen, da haben wir ja schon einen.
Ja, ich habe gerade die Ergebnisse nachgeschaut. Da hatte die CDU 39%, also sehr, sehr stark. Die Linke hatte 25%, die SPD 16% und die AfD 5%.
Ja, 5 ist auch schon. Ja, das war gerade die. Wobei Erststimmenergebnisse sind die auch. Ja,
das waren gerade 2 Stimmen. Die erste Stimmergebnisse sind anders.
Achso, ja. Die erste Stimmergebnisse sind anders. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich glaube, da war auch die CDU nicht so stark.
Ja doch, im Erststimmergebnis war die CDU sogar noch stärker. Also Hauptmann hatte dort im Wahlkreis 42% und zweitplatzierte war die Linkspartei mit 27%. Also da hat Maaßen doch sehr, sehr gute Chancen in dem Wahlkreis.
Krass. Ich suche gerade den Tweet, den finde ich jetzt so schnell nicht, aber
Also ich habe den Twitter-Account von Hans-Georg Maaßen seit ein paar Monaten geblockt, weil ich konnte das einfach nicht mehr ertragen, was der von sich gibt. Das war teilweise auch für mich einfach zu extrem, wenn man sich klar gemacht hat, dass dieser Mensch in der CDU ist.
Ich hab mir einen anderen Tweet gefunden von Hans-Georg Maaßen vom 19. November 2019. Liebe Genossen, ich empfehle euch für die Wahl zu eurem SPD-Vorsitzenden, den Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Ein guter Mann für die SPD, wesentlich besser als Walter Borjans. Olaf Scholz genießt mein Vertrauen.
Ich glaube, das geht dann unter die Kategorie Endorsements, die man nicht haben möchte.
Ja, ich glaube auch. Aber ich wollte gerade, Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe, Marlon, aber ich suchte einen Tweet, den finde ich jetzt nicht, vielleicht hänge ich ihn doch noch irgendwie in die Shownotes, wo Maaßen selbst twittert, mehr oder weniger, ich glaube mit so einem alten Bild, wo er halt noch als Verfassungsschutzchef auch irgendwie quasi so einen Fototermin mit Maaßen, mit Merkel, Maaßen, okay, nee, mit Merkel hat so einen Fototermin noch zu seiner Zeit als Verfassungsschutzchef. Und da hat er, glaube ich, so in die Richtung eine Headline drüber gesetzt, nach dem Motto, wenn die damals gewusst hätten. Oder so in die Richtung. Das fand ich schon ganz schön auch unverblümt. So gar kein. Er macht ja nicht mal einen Hehl daraus, dass er. Also er würde natürlich behaupten, dass er freiheitsliebend und patriotisch und was auch immer ist, aber im Prinzip macht er ja noch nicht mal einen Hehl daraus und freut sich ja noch sogar daran, dass er der kleine Querschießer ist, der irgendwie da aber völlig weg von diesem Planeten ist mit seinen Ansichten. Aber okay. Also ich lasse das mal so stehen. Und
Da kommt ja echt die Frage auf, ich meine, es gibt ja viele Berufszweige im öffentlichen Dienst, wo man quasi vorab richtig durchleuchtet wird, geprüft wird, auch vom Verfassungsschutz, auch vom Landesverfassungsschutz. Gilt das denn für den Chefposten des Bundesverfassungsschutzes?
Das ist nämlich nicht das, was ich mir immer denke. Weißt du, ich denke mir immer so, rechte Politiker haben wir in diesem Land ja doch leider schon ein paar, also auch Bekannte. Aber zu wissen, dass dieser Mensch Chef unseres Inlandsgeheimdienstes war, tut immer schon ziemlich doll und auch ziemlich tief weh. Es ist dann schon nicht mehr so ein politisches, so nach dem Motto, ja, es ist unangenehm, dass es solche Menschen gibt und dass sie auch Präsenz haben und sozusagen, ja, dass es Leute gibt, die gut finden. Das ist irgendwie immer schlimm, aber das ist so eine, das muss man irgendwie politisch hinnehmen, dass es nun mal so Mehrheiten gibt oder halt auch also das sind ja Minderheiten eigentlich. So, aber zu wissen, dass dieser Mann Chef des Bundesverfassungsschutzes macht, ich muss da auch ganz ehrlich sagen. Also, neulich hat mit mir jemand darüber auf Twitter debattiert, wohlgemerkt ein Genosse, die Linke sei ja in Teilen linksextrem, man müsste das ja nur im Bundesverfassungsbericht, also im Bericht des Bundesverfassungsschutzes nachlesen. Das ist für mich keine valide Quelle. Dylan, wir haben auch darüber auch schon geredet, also nicht nur mit Dylan, aber für Dylan ist das, glaube ich, auch so ein kleines Herzensthema, aber haben wir hier schon geredet auch, ne? Es ist ja, gehört ja eins zu den prominentesten Forderungen der Linkspartei auch. Und also ich würde das Thema jetzt gerne auch beenden, zumindest das Thema Maaßen persönlich, aber ich finde, das sollte jeder, der noch ernsthaft überlegt, die CDU zu wählen, eigentlich wissen. Das wäre jetzt mal wieder so was, wo ich mir von den Parteispitzen der anderen demokratischen Parteien wünschen würde, dass auf sowas hingewiesen wird, dass da so ein bisschen der Finger in die Wunde gelegt wird.
Ich glaube, alle anderen Parteien sind geschockt.
Ist das schon? Ich weiß nicht, ob es da schon Reaktionen schon gibt.
Aus ja, ich habe ein paar Reaktionen schon gesehen, aber irgendwie nicht von prominenter Stelle her. Ja. Einzelne Politiker. Ich will nur ganz kurz was sagen. Zwei Sachen. Ich meine, Maaßen war eigentlich immer schon bekannt, dass er ja, rechte Ansichten hatte. Und ich meine, er hat schon radikalisiert, aber als Verfassungsschutzpräsident war er auch nicht harmlos. Auch in seiner Promotion 1997 bei der Kölner Universität war seine Arbeit die Rechtsstellung des Asylbewerbers im Völkerrecht. Also immer noch, also auch so eine Auseinandersetzung mit
Asyl. Ja, und da gibt es so Zitate, was er da geschrieben hat.
Ja, genau. Und Netzpolitik.org hat auch recherchiert, als noch im Amt war, dass er, ich glaube, eine Vorbereitung von Verfassungsschutzberichten die AfD beraten hat, was die AfD tun muss, damit sie nicht in den Verfassungsschutzberichten auftaucht. Also er hat exklusiv die AfD und damit Weidel beraten, was eigentlich überhaupt nicht geht. Das man halt.
Ich finde, das merkt man auf Twitter auch sehr oft. Also die AfD und AfD-nahen Accounts, die sind sehr gut darin, die dünne Linie zu fahren, von wegen, wie provoziere ich viel, aber nicht so viel, dass mein Account gemeldet wird oder dass es irgendwelche Klagen gibt oder sowas, ne? Und also ich finde, das Meldesystem bei Twitter ist generell sehr komplex. Du musst dich dadurch zig Sachen, Reiter, wursteln und dann hast du auch irgendwie wieder das Gleiche hinter allen Reitern. Das ist sehr ich finde es übertrieben. Könnten sie bestimmt einfacher machen, aber so, wenn du dir wirklich denkst, okay, der Account, der postet jetzt wirklich toxische Scheiß, also oder nicht nur so Shit-Tags, wie es die in jeder Partei gibt, sondern wirklich Hass, sowas, ne, und dann die wissen ganz scharf, wie sie daran vorbeisteuern, und da hat es durchaus auch, glaube ich, eine Professionalisierung bei denen gegeben, wo Maaßen und Co. durch solche Coachings auch beigetragen haben.
Also Maaßen schreibt in seiner Doktorarbeit, die Besorgnis, dass Asylrechtsgewährleistungen von Verfolgerstaaten gezielt zur Destabilisierung eines Aufnahmestaates durch massenhafte Flüchtlingsproduktion genutzt werden könnten. Nur so als ein kleines Zitat. Da weiß man Bescheid, finde ich.
Ja, und trotzdem wurde er dann Chef vom Verfassungsschutz. Ja,
also da haben wir offenbar einen schlechten Verfassungsschutz schon vor ihm gehabt. Oder einen schlechten Innenminister, könnte ja auch sein. weil solche Chefposten sind ja nicht einfach, das wird ja nicht so ausgeschrieben nach dem Motto, heute gesucht Chef des Bundesverfassungsschutzes, sondern das sind ja letztlich auch politische Entscheidungen. Ja. Also, ich frage mich gerade, wie kommen wir vom Thema Rassismus und einem rechten Vollidioten zu deinem Thema? Kriegst du die Überleitung hin?
Also es war jetzt nicht mein Thema, aber ich bin in der betroffenen Partei, ich krieg das hin. Also wir haben in Deutschland ein massives Rassismusproblem. Und das sieht man unter anderem daran, dass...
Super, wie du die Ironie überhaupt nicht aufgenommen hast.
Ach so.
Meine Frage, wie kriegst du die Überleitung hin? Aber erzähl das Thema, alles
gut. Ja, wir haben ein massives Rassismusproblem in Deutschland, das in manchen Fällen, gerade als weiße Person, nimmt man das nicht unbedingt wahr, aber in auch sehr medienintensiven Fällen sieht man das doch recht deutlich. Und unter anderem daran, wenn Menschen, die jetzt nicht, also Menschen mit Migrationshintergrund oder Geflüchtete eben tatsächlich versuchen, sich zu engagieren, sehr viel Anfeindung entgegenstehen. Und für die Grünen in Offenbach, glaube ich.
Oberhausen,
ja. Alles Norddeutschland irgendwo.
Sag das mal jemandem in Oberhausen.
Alles über Mannheim ist Norddeutschland, ja.
Einverstanden, Marlon, oder?
Nö, ich wohne nach der Logik, glaube ich, schon irgendwie in Skandinavien.
Natürlich. Dann kannst du dich freuen über die tollen skandinavische Sozialdemokratie, ne? Okay, Tarek Alaus ist für die Grünen in Oberhausen angetreten, als Kandidat für den Bundestag. Und Tarek Alaus ist ein Jurist, der 2015 aus Syrien geflohen ist. Und er wollte sich als Flüchtlingspolitiker auch dann im Bundestag engagieren und für eine humane Fluchtpolitik kämpfen.
Das hast du falsch verstanden, Moran. Du musst nur die Doktorarbeit von Georg Maaßen lesen.
Ja, ja, ja.
Der ist nicht geflohen und wollte sich dann einsetzen. Der wurde produziert zur gezielten Destabilisierung seines Aufnahmestaates.
Ja, das ist.
Gab's man muss das schon richtig auch
Diskussion sagen. Dazu. Ja, nee, ich hab da keine. Kein Hang zum Zynismus, egal.
Entschuldigung. Es tut mir leid, aber an manchen Stellen, ich hoffe,
ja,
du das verstehen kannst. Es ist ja auch eine Art von Ausweg, den man sich sucht, um mit diesem ganzen Irrsinn überhaupt irgendwie klarzukommen.
Genau, deshalb ist es ja auch die letzte Folge, da können wir ein bisschen zynisch sein. Auf jeden Fall.
Er ist gleich wirklich weg.
Tarek ist massiv angefeindet worden. Es gab auch Morddrohungen und ich finde, also Morddrohungen sind was, das jetzt in letzter Zeit öfters aufkam und das finde ich erschreckend. Das ist nicht normale Politik. Gegnerschaft, ja, es wäre ja auch ein SPDler gegen Tarek Alaus eingetreten und man muss den auch nicht unbedingt wählen, aber Morddrohungen, nein. Und dieser rassistische Widerstand, die rassistische Anfeindung dagegen, dass so jemand überhaupt kandidieren kann. Das wäre die erste geflüchtete Person im Parlament. Ist schon krass und das ist beunruhigend. Und in der Flüchtlingspolitik in Europa läuft sehr, sehr viel falsch. Also Camps existieren wie Moria, die Pushbacks, Frontex, der Deal mit der Türkei, kann man zig Sachen aufzählen. Und da sind sich so ziemlich die meisten Parteien auch einig, dass da man was ändern sollte. Aber es gibt Menschen in Deutschland, die nicht akzeptieren können, wenn jemand antritt eine geflüchtete Person. Und das ist halt auch immer dann dieses Mindset von wegen, ja, du bist angekommen, du hast gefälligst dankbar zu sein und dich vor der großen deutschen Nation zu verneigen für die absolute Gütigkeit, dass dein Leben gerettet wurde. Und ja, ich finde, er tut
das. Er engagiert sich ja.
Indem er sich engagiert.
Kann man gar nicht zeigen.
Und man sah auch, fand ich, an den Reaktionen auch auf Twitter, wie das Problem ist. Es gab natürlich ganz viel Bestürzung darüber. Es haben sich natürlich die Grünen geäußert, Katrin Göring-Eckardt zum Beispiel, aber auch Heiko Maas zum Beispiel, der ein sehr schönes Statement gemacht hat. Aber es wurde gleichzeitig auch Narrative gepusht, dass er nicht die Staatsbürgerschaft habe, was nicht stimmt und auch sehr leicht zu überprüfen ist. Er hätte auch nicht kandidieren können, wenn er sie nicht hätte.
Kennst du ein bisschen Hintergründe, weil war er schon aufgestellt oder irgendwie sogar schon angemeldet und zugelassen? Also ne, man meldet ja dann irgendwann seinen Kandidatur als nein.
Ja.
Nee, ist ja ein Erststimmkandidatur gewesen, ne? Ich glaube.
Genau. Direkt. Ich habe da jetzt keine persönlichen Infos zu oder sowas, aber ich möchte einen Vergleich anbringen. Und zwar, es gibt in Berlin-Lichtenberg, soweit ich weiß, eine junge FDP-Kandidatin, die ist jetzt 17 und die kandidiert für den Bundestag und die wird bei der Wahl 18 sein. Und es gab null Pushback dagegen. Es ist sehr positiv angenommen worden, dass sich eine junge Person so engagiert. Und ja, More Young People in Parliaments finde ich gut. More Young People in Politics finde ich gut. Auch wenn ich die FDP jetzt nicht unbedingt gut finde. Aber das ist eine andere Sache. Aber hier wurde konsequent auch gesagt, ja, das entlegitimiert diesen Menschen komplett, obwohl das falsch ist, ne, so eine Verschwörungstheorie. Und auf Grundlage dieser Verschwörungstheorie wurden dann auch die PolitikerInnen und Personen des öffentlichen Raumes angefeindet, die sich mit Tarek Alaus solidarisierten. Und es wurde ein debunkter Weltartikel geteilt, nachdem Tarek Alaus den Schriftzug dem deutschen Volke auf dem Reichstagsgebäude streichen wollte. Was eine legitime Position ist, was man fordern kann oder halt auch nicht fordern kann, aber daraus wurde halt konstruiert, obwohl er das nicht mal gefordert hatte. Er sei ein Feind der Deutschen, er wolle Deutschland zerstören, die ganze Masche halt. Also da sind rassistische Narrative sehr stark und die werden auch geteilt und kritisch und benutzt, um dann diesen ganz starken Hass zu rechtfertigen. Und ich finde das erschreckend. Also gruselig.
Ja, das ist es auch. Und da muss man auch, also ich habe gerade nochmal geguckt, Heiko Maas fand die treffende Äußerung erbärmlich oder treffende Einschätzung erbärmlich für unsere Demokratie. Das ist erbärmlich. Das ist nicht hinnehmbar. Und das ist, Merkel hat das damals ja immer so gesagt, das ist nicht das Land, in dem ich leben möchte. Und das gilt an der Stelle, glaube ich, für mich und für alle hier in dieser Runde. Und ich glaube aber, dass es für die Mehrheit in diesem Land gilt. Dass das eine Mehrheitsmeinung ist. Und ich glaube, dass wir uns noch stärker... Und das, ich meine, die Tatsache, dass er ja seine Kandidatur jetzt zurückgezogen hat...
Er hat sich komplett aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen.
Komplett aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen sogar.
Und er hat auch dann keine öffentlichen Statements gemacht. Ja. Also er hat sein Ding gemacht, dass er sich zurückgezogen hat. Und das hat dann der KV veröffentlicht. Also da wurde jemand mundtot gemacht, komplett durch diesen Hass. Das ist,
Und die Tatsache, dass wir das in dieser Gesellschaft zulassen, zeigt ja, dass wir offenbar noch Nachholbedarf haben als gesamte Gesellschaft. Mhm. Weil es jetzt würden wahrscheinlich, jetzt hinterher würden 80% der Menschen in diesem Land sagen, dass das falsch ist. Dass es sowas nicht geben sollte. Aber wichtig ist ja, dass die 80% vorher sich zeigen.
Ja, und das...
Und ich glaub, zeigen, dass das falsch ist.
Ich glaube, ein Problem bei solchen Sachen ist auch immer, du hast eine Mehrheit vielleicht, aber du hast eine leise Mehrheit.
Natürlich.
Und du hast eine extrem energisierte extreme Rechte und die machen ihr Ding. Und wenn sich normale BürgerInnen nicht dagegen stellen dann und sagen, nein, kein Fußbreit, nein, nie wieder Auschwitz, nein, kein Rassismus und nicht wirklich deutlich machen, wir sind mehr.
Ja.
Und nicht nur eine kleine symbolträchtiger, aber letztendlich auch nur eine Demo machen, dann ist es ein Problem. Und ich sehe das sehr oft. Konservativen fehlt der Hang zur Straße. Konservative, bürgerliche Personen gehen ungern auf die Straße. Und Fridays
for Future... Was mit Pegida?
Ja, nee, das sind dann... Die sehr Rechten, die dann wiederum gerne auf die Straße
gehen. Ich glaube, er meint so eher das, was man gerne auch die Mitte der Gesellschaft nennt.
Ja. Genau. Es gibt ein Ethos dann. Nicht oder
Wertkonservative, sondern...
Es gibt da so ein Habitus, um ein bisschen Bourdieu reinzubringen, von wegen, ich habe meine Rechte und ich muss nicht darum kämpfen und es ist peinlich, dann da, wenn ich auf die Straße gehen muss, um dafür zu kämpfen. Aber wir müssen für die Demokratie kämpfen. Wir müssen jeden Tag, ne, dieses Washington-Zitat, welche Staatsform haben wir? Eine Demokratie, wenn wir sie bewahren können? Das stimmt auch für uns. Wir haben das Geschenk der Demokratie bekommen. Das wurde uns gegeben. Das haben wir uns nicht selber erkämpft. Und wir werden dafür kämpfen müssen, dass wir es weiter haben müssen und dass es uns nicht jemand wiedergeben muss. Und das bedeutet, dass wir auch solchen Tendenzen stärker entgegentreten müssen.
Also ich stimme dir an allem zu. Was ist denn danach passiert? Also klar, Ziemiak hat sich auch geäußert und ja, als Vertreter von der CDU, dass es auch schlimm ist. Und ich glaube, wir sind alle der Meinung und im Konsens, dass es einfach schlimm ist, dass es einfach Zustände sind, die in Deutschland, also Zustände von Deutschland einfach sind, die einfach so absolut falsch sind und wo es einfach nicht weitergehen kann so. Aber was ist passiert? Gestern kam die Meldung von Spiegel Online, dass die CDU-CSU-Bundestagsfraktion das Demokratiefördergesetz blockiert, das Demokratiefördergesetz, was eigentlich, wo der Anlass war, dass eben, ja, Lübcke ermordet wurde von einem Neonazi.
Wohlgemerkt ein CDU-Mitglied.
Genau, ein CDU-Mitglied, ein Regional- oder Regionspräsident. Und ihr Rechtfertigung oder ihr Argument ist, dass mit dem Gesetz würden Organisationen auch unterstützt, die für die CDU und CSU zu links wären. Zu links. Also sie, aber gleichzeitig wurde eben das Gesetz vom Bundesfamilienministerium und vom Innenministerium schon eigentlich fertiggestellt und das Kabinett.
Was ja auch schon lange genug gedauert hat und wo ja auch schon viele Zugeständnisse gemacht wurden.
Genau. Ich finde es einfach so katastrophal und man lernt einfach gar nichts. Nichts lernt man. Und ich hätte mich gewünscht, dass die SPD, dass die Grünen, das Linken, das FDP vielleicht auch noch viel mehr Druck oder viel mehr noch Empörung gemacht hätten, weil das einfach so ein schlimmer Vorgang ist, dass man so ein Gesetz, was einfach so wichtig ist, blockiert, nur weil...
Nochmal als Hintergrund, worum geht es in dem Gesetz? Es geht ja im Grunde um Präventionsprogramme und politische Bildung, ne? Oder?
Genau, also ich bin es nicht so genau, aber es geht um, also das Gesetz heißt Demokratiefördergesetz, ist auch so ein Framing aus dem Familienministerium von Giffey, aber es geht darum, dass man ja zivilgesellschaftliche, demokratiefördernde Organisationen unterstützt und auch klar mehr in Bildung investiert, damit halt nichts Rechtsradikales oder Rechtes gestärkt werden kann. Und dass die CDU, CSU das blockiert, ist einfach so schrecklich.
Ja, der Spiegel titelt: Unionsfraktion bremst Demokratiefördergesetz aus. Ja. Bedenken gegen linke Organisationen.
Linke Organisationen. Aber wenn man einfach überlegt, dass das, dass der Anlass der Tod von Lübcke war.
Ich sag mal so, ne, sehr interessant, dass die CDU Organisationen, Menschen, die politische Aufklärung, politische Bildung betreiben, dass sie offenbar solche Organisationen als politischen Gegner sieht. Also das sagt ja noch einiges über die CDU aus. Und nochmal, das war ja eine Reaktion, Dylan hat es gerade gesagt, auf die Ermordung von Walter Lübcke. Also desto mehr man sich mit der CDU beschäftigt, desto weniger versteht man, warum diese Partei in diesem Land immer noch über 20%
ich in Umfragen bin ja bekommt. Der Meinung, mittlerweile kann man allen, wie heißt das, das, was die CDU mit der Linke hat, so dass man nicht zusammenpasst.
Hassliebe heißt das.
Nee, nicht Hassliebe, nee. Sondern Unvereinbarkeit, genau. Das, was Dylan gerade gesagt hat, das Wort ist mir aufgefallen, weil jede Partei hat ja Grundwerte, die man irgendwie teilt, ne? Und man ist kein Fan von jeder Position von der eigenen Partei, aber an sich strebt man für das Gleiche. Und ich finde, mittlerweile kann ich mich auch auf dieser, also nicht nur auf der Policy-Ebene, sondern auch auf der abstrahierten Werte-Ebene nicht mit der CDU identifizieren. Also auch
Kooperations- nicht mehr das Gefühl, dass die noch
vom Wertekanon her in etwas passen, wo man so eine gemeinsame Bandbreite hat, ja.
Sorry für den Trigger, aber in Baden-Württemberg hat sich jetzt die Grüne Grünen als stärkste Fraktion dazu entschieden, statt die Mehrheit, die es gibt, an der CDU vorbei, mit SPD und FDP, wieder erneut die Koalition mit der Union zu suchen.
Das heißt also sogar, dass Kretschmann sich gegen den Landesvorstand durchgesetzt hat. Und heute Morgen hat es geheißen, dass der Landesvorstand den vertagt, eben verschiebt, weil sie nicht einigen können. Kretschmann ist dafür und der Landesvorstand will eben die Ampel. Und jetzt konnte sich Kretschmann durchsetzen. Das verstehe ich gar nicht.
Also ich kann schon verstehen, dass sich grundsätzlich ein Ministerpräsident, der auch noch sehr beliebt ist und mit dem man vielleicht auch die nächste Wahl noch gewinnt, wenn er dann nicht zu alt ist, aber das ist natürlich so rein aus diesen reinen Machtüberlegungen heraus, man dann im Zweifel sich dem beliebten Ministerpräsidenten unterordnet. Aber es scheint ja so zu sein, als ob an der Stelle dann die Grünen auch irgendwo ihre Werte vergessen.
Wir von der GJ haben ja heute versucht, viel Stimmung für die Ampel zu machen. Und ich denke, da hätte man früher auch den Boden breiten können. Aber bei uns war das Gefühl, dass die Ampel schon mehr oder weniger feststeht. Also in Tübingen bei der KMV wurde sich für die Ampel ausgesprochen. Dann gab es auch irgendwie positive Signale, gerade auch aus den Verhandlungsteams. Also das kam dann irgendwie auch so als Schock, okay, das wird jetzt vertagt, hä, was ist denn da jetzt los? Und dann war auch so, ja, heute Morgen, ne, okay, lass uns ein Statement machen als grüne Jugend, dass wir uns für die Ampel aussprechen. Dann haben wir den ganzen Morgen auch damit verbracht, praktisch so ein Sharepack zu designen, einen kleinen Text zu machen, ne, so und uns merkbar zu machen. Und dann kam jetzt der Donnerschlag. Jetzt alle auch baff, können uns nicht erklären, warum man das gemacht hat. Das ist eine große Enttäuschung auch. Ich glaube, dass Kretschmann letztendlich den Bundestagswahlkampf gefährdet dadurch, weil uns sehr viel Glaubwürdigkeit dadurch auch abhanden gekommen ist. Aber
ich glaube, das ist aber immer noch eine relativ große, ich will nicht von der Mehrheit sprechen, aber dass es eine große Gruppe in der Bevölkerung gibt, die immer noch Schwarz-Grün gar nicht so schlecht fände. Das sind nicht klassischerweise die Grünen-Wähler oder die Grünen-Anhänger, Mitglieder.
Wenn ich mich richtig erinnere, dann war es ja auch so, dass in den Umfragen vor der Wahl es so war, dass die beliebteste Koalition nach wie vor diese grün-schwarze Koalition war und nicht die Ampel.
Was nicht nur für Baden-Württemberg, sondern auch für den Bund gilt nach wie vor. Wobei es ja auf Bundesebene aktuell so aussieht, als ob wegen schwacher CDU-Werte Schwarz-Grün ganz knapp gerade gar nicht mehr möglich ist. Rechnerisch. Hätte also auch keiner gedacht vor einem Jahr.
Die ganze Situation mit Kretschmann erinnert mich eigentlich um den Bogen geschlagen an die Situation, als Andrea Nahles noch als sie mit Merkel und Seehofer über Maaßen verhandelt hat, dass Maaßen Staatssekretär von Seehofer wird, eigentlich eine ganz komische Sache, also Maaßen doch befördert. Und da gab es extreme Proteste, aufstehende Druck auf Nahles. Und ein paar Tage später hat er sich korrigiert, entschuldigt und dann war Maaßen doch kein Staatssekretär mehr und wurde, glaube ich, entlassen. Und eigentlich erinnert es mich daran, ich hoffe mal, dass die Grünen oder die Grüne Jugend oder die ganzen, also der Grüne Landesverband in Baden-Württemberg allgemein, einfach protestiert und eventuell, wenn sie über den Koalitionsvertrag abstimmen, sie müssen hier abstimmen, also jede demokratische Partei müsste hier abstimmen, also die CSU macht es nicht, aber sie müssten hier abstimmen als Basis, ob sie jetzt eine Koalition wollen oder nicht, und eigentlich kannst du nicht vorstellen, dass die Grünen wirklich da zustimmen, es gibt ja andere Möglichkeiten. Und ich bin auch, also ganz kurz will ich sagen, ich bin gerade auch in Baden-Württemberg, Und ich hatte auch mal vorgestellt, dass, also ich hatte immer erwartet, dass die Grünen und die CDU weiter hier regieren, dass sie so weitermachen, weil wir kennen ja alle Kretschmann und es hat ja ganz gut funktioniert mit der CDU. Und nach der Wahl hat man gedacht, wenn jetzt die CDU so sehr verliert, wenn sie so schlecht aussieht mit der Wahlniederlage und wie sie damit umgegangen sind, dann habe ich eben gedacht, natürlich wird die Ampel zustande kommen, weil natürlich haben die Grünen mehr Gemeinsamkeiten mit der SPD und mit der FDP, weiß ich nicht, aber auch etwas. Und ja, schockiert mich schon, dass sich Kretschmann gegen seinen Landesvorstand und gegen die Basis durchsetzen konnte.
Ja, es ist halt noch nicht unbedingt gegessen. In 57 Minuten, ich habe schon die komplette Zoom-Müdigkeit, aber in 57 Minuten sitzt hier die GJ Baden-Württemberg zusammen. Mal sehen, was sich dann ergeben wird.
Toi.
Ob wir einen Künikev-Moment haben werden oder nicht.
Ich wünsche es euch.
Aber es ist ein enttäuschender Moment. Und also selbst einige eher konservative Grüne sind damit nicht so happy. Es ist halt eine große Enttäuschung, dadurch verlieren wir Momentum. Also ich habe von Leuten gesehen, so ja, ich werde keinen Wahlkampf hier machen in Baden-Württemberg für die Bundestagswahl, wenn das wieder so läuft, dieser Landesverband kotzt mich an, so nach dem Motto, ne? Und das ist halt schwierig. Und was mich aber gruselt, ist framing-technisch, dass es ist ja jetzt praktisch das Ding, die an Kretschmann ist die potenzielle progressive Koalition gescheitert. Das stimmt. Aber die Ampel war das kleinere von zwei Übeln, denn Grün-Rot funktionierte ja nicht. Und wir wissen nicht, wo die roten Linien der FDP waren. Und das Argument der Pro-Grün-Schwarzen ist ja, eine geschwächte CDU, die unbedingt regieren wird, wird mehr Zugeständnisse machen. Und meine Angst ist, dass die profitierende Partei von...
Wir sind ja überhaupt in das Thema erst gekommen, weil du gesagt hast, du siehst die CDU inzwischen,
ja,
nur das zu teilen außerhalb des demokratischen Wetterkanons.
Meine Gefahr, die ich sehe, ist, dass die Partei, die profitieren wird, von diesem Debakel die FDP ist, weil die Rülke-FDP, die den Verbrenner umarmt und auch überhaupt die hat ja ebenso blockiert, aber die steht jetzt als potenzielle Partei in einem progressiven Bündnis da und wäscht sich links, basically, während wir Grünen halt ein bisschen in der Scheiße stehen. Und da hat man sich selber reingeritten, ja. Und ich kann das überhaupt nicht verstehen. Aber ich glaube, darf man der FDP jetzt nicht für bare Münze verkaufen, dass sie jetzt die große progressive Partei ist, wenn der Lindner am liebsten in Schwarz-Gelb kuscheln würde. Die Bundespartei der Grünen ist ganz anders als Kretschmann.
Wer wird Kanzlerkandidat? Vielleicht die letzte Folge, in der wir noch einen Guest machen können, bevor es dann feststeht?
Baerbock wahrscheinlich.
Also ja, du sagst jetzt Baerbock, okay, cool.
Ja.
Ich bin echt gespannt.
Aber ja, es wird uns schaden. Ich bin gespannt auf die nächsten Umfragen, ob das dem Hoch der Grünen schaden wird. Ob die SPD es mal schafft zu profitieren, was sie seit Anfang der Corona-Pandemie gefühlt nicht mehr macht.
Ja, ein bisschen schon. Also man hat auf jeden Fall immer, man hat nicht wirklich große, jetzt möglicherweise wieder, das wissen wir nicht, aber man hat nicht wirklich allzu große Lücken aufkommen lassen zwischen der SPD und den Grünen. Das war schon mal größer.
Also doch, die Lücken waren schon größer. Also die SPD war ja, also die
das Grünen ich,
ja, bei 23% und die SPD bei 15, 16. Also die Lücken
waren
größer.
Also das waren... Redest du von jetzt oder wann?
Also ja, ich meine gerade jetzt, oder was meinst du?
Ich weiß nicht, also ich meine mich zu erinnern, dass die Lücke zwischen SPD und Grünen schon mal größer war. Aber ich verhehle ja gar nicht, dass wir als SPD aktuell, weiß jetzt nicht, aber ja, einen schlechten Job machen.
Ja, also ich weiß nicht, ja, so schlecht vielleicht nicht, aber...
Ja, vielleicht machen wir nicht mal, also das Problem, ja, aktuell würde ich sagen, ist das Problem der SPD nicht das, was sie macht, sondern das, was sie nicht macht.
Sie ist halt verantwortlich für die Fehler, die in der GroKo passieren.
Und was wir alles nicht machen in Corona-Fragen, in auch was hier gerade das Demokratiefördergesetz, das Lieferkettengesetz und so weiter und so fort. Und so viele Sachen, die wir ja gar nicht erst anfangen, weil wir das ja mit der CDU gar nicht erst durchbekommen. Kann sich natürlich jetzt ändern, aber das ist wieder das Grundproblem. Viele Leute, die klassischerweise eigentlich die SPD wählen müssten, wegen ihrer Programmatik, sind immer noch oder durchgehend enttäuscht von uns und trauen uns quasi gar nicht mehr zu, dass wir das noch machen. Und so kriegen wir natürlich keine Mehrheiten. Und wenn wir keine Mehrheiten kriegen, werden wir uns weiterhin unterordnen. Wenn wir uns unterordnen, werden wir da Kompromisse machen, werden wieder Vertrauen enttäuschen. Es ist so ein bisschen ein kleiner Teufelskreis. Umso schöner ist es, dass man sich ja aktuell so ein bisschen am Niedergang der CDU so ein bisschen auch erheitern kann. Und ich hätte gerne von Marlon, weil mich seine Sicht auf diese ganze Sache interessiert, von Marlon erklärt, wer wird jetzt, warum eigentlich Kanzlerkandidat der Union und was macht Merkel da eigentlich gerade?
Was macht Merkel eigentlich gerade? Das ist eine gute Idee. Also ich weiß, Laschet will ja jetzt nachdenken über Ostern. Mal sehen, was dabei rauskommt, wenn er so nachdenkt.
Er möchte über die Lockdown-Maßnahmen nachdenken. Er möchte nachdenken, ob er in NRW eine verantwortungsvolle und mit einem Konzept ausgestattete Corona-Politik machen möchte, die dann auch dafür sorgt, dass wir aus dieser Pandemie irgendwann nochmal rauskommen. Ja. Oder ob er weiterhin nichts tut. Das ist so sein Nachdenkprozess.
Das ist sehr früh dran damit, ja.
Also so wie sich das momentan entwickelt, also von Maßen über die Corona-Politik, über die Maskenaffäre, da würde ich fast schon in die Richtung tendieren, dass Laschet nicht Kanzlerkandidat wird. Ich habe sogar meine leichten Zweifel, dass er noch Parteichef zur Bundestagswahl sein wird, wenn das so weitergeht. Also ihm fliegen ja die Fetzen ohne Ende um die Ohren und die Statements, die dann von seiner Seite kommen, mit wildem Gefuchtel in Talkshows unterlegt, das kommt nicht gut an und seine Fürsprecher werden immer weniger.
Nur mal ganz kurz, ich empfehle dann an der Stelle bitte auch den Zuhörern einmal, viele werden ja sicherlich das Merkel-Interview vom letzten Sonntag gesehen haben, aber ich finde fast empfehlenswerter, dass Lanz und Laschet im Zwiegespräch, ich glaube vom Dienstag, das müsste der 30. März gewesen sein. Entschuldigung, weitermachen.
Weitermachen. Erinnert mich ein bisschen an meine Wehrdienstzeit. Weitermachen. genau. Nee, also von der Warte, Laschet ist absolut nicht vertretbar.
Also du würdest ihn abschreiben. Du würdest jetzt sagen, der ist weg vom Fenster.
Ja, aber er ist auch da an einer Stelle, hat er sich in den Fettnapfring geworfen zu einer Unzeit. Also kurz danach ging das halt mit der Maskenaffäre los. Die Corona-Politik von ihm, auch der Kampf in seinem eigenen Bundesland gegen marodierende Schulen und Landkreise, die gegen seinen Willen die Schulen zulassen wollten, da hat er sich auch nicht mit Ruhm bekleckert. Bis hin jetzt zu diesem Angriff des Ostverbandes mit Maaßen als Bundestagskandidaten. Das sind Dinge, da sehe ich bei ihm einfach nicht die Fähigkeit, das alles gleichzeitig zu handeln.
Was ist mit dem anderen Angriff? Dem Angriff von Angela Merkel, den es auch auf ihn gab.
Ja, gut. Es ist, Angela Merkel ist, glaube ich, sehr froh, wenn sie nicht mehr Kanzlerin ist. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und diese Aussicht auch, das nicht mehr machen zu müssen und auch wahrscheinlich gehe da auch stark davon aus, dass sie parteipolitisch nichts mehr machen wird. Gibt ihr natürlich auch neue Freiräume in ihrem Verhalten, ob nun sich entschuldigen oder bestehende Parteivorsitzende zu attackieren. Ich glaube, diese Freiheiten entdeckt sie gerade und genießt sie auch ordentlich. Und das soll sie mal ruhig machen, die steht genug unter Druck, sehr gerne. Zu der Frage, wer wird es machen? Ich denke, die Union kann, also die Christlich-Demokratische Union kann niemand mehr aufbringen. Also müssen es die andere Union machen. Und ich denke, die Tendenz geht immer weiter in dem, zu Söder, der ja doch immer progressiver erscheinen will. Wobei ich nicht glaube, dass das seine innerste Überzeugung ist, sondern dass er ganz einfach die Themen anwendet, von denen er sich die meisten Wählerstimmen verspricht. Also rein opportun geht er da in gewisse Richtungen.
Ich würde progressiv auch jetzt nicht so sehr inhaltlich verstehen. Ich glaube, es ist auch so seine Art des Auftretens, die einfach so ein bisschen mehr, ich glaube, er kann auch einfach rein kommunikativ das Gefühl von jetzt wird angepackt und gemacht, besser vermitteln als Laschet.
Ja, also für Bayer ist sein Hochdeutsch deutlich besser als das von Laschet. Also da kommt nicht so viel...
Er ist ja Frau Franke.
regionaler Slang mit durch. Genau. Das macht es ihm sicherlich leichter, aber trotzdem, es ist, du hast vollkommen recht, wenn er zu einem im Fernsehen erscheint und ein Statement abgibt, das wirkt um einiges professioneller als bei Laschet, der doch immer noch irgendwie so einen provinziellen Charakter ausstrahlt. Und auch das ist ein wichtiges Merkmal, was für die Bundestagswahl nicht zu unterschätzen ist. Und momentan sehe ich eigentlich niemanden anderen als Söder, der noch halbwegs erfolgreich die Unionsparteien in den Bundestagswahlkampf führen kann. Auch hat er im Bereich der Maskenaffäre zumindest optisch härter durchgegriffen als die CDU-Führung in ihrer Partei.
Er hat viele Forderungen angeschlossen, die die SPD schon seit Jahren hat und sicher auch die Grünen und die Linken.
Genau, das ist ja dieser Opportunismus, den ich meine. Also er besetzt dann ganz schnell immer Themen, wo er merkt, die sind gerade en vogue und bringt sich da ins richtige Fahrwasser und das macht er halt sehr gut. Positiv muss man dabei halt betrachten, mag sein, dass seine Motivation dahinter etwa eine schlechte Ursache hat, aber dass er diese Themen verfolgt und unterstützt, ist an sich was Gutes, weil wenn er sich für mehr Tierschutz einsetzt oder für ein Lobbyregister, dann sind das ja durchaus Themen, die bearbeitet werden müssen. Und was ihn da jetzt antreibt, ist ja zweitrangig. Hauptsache, diese Themen werden mal angegangen.
Kennst du da noch eine Person, die in der Union ist und ein relativ gutes Gespür dafür hat, wann es sich nicht mehr lohnt, auf den CDU-CSU-Positionen zu beharren und sich quasi zum Wohle der eigenen Umfragewerte der offensichtlichen Mehrheitsmeinung anzuschließen? Da gab es jemanden in der Union, so eine ganz unbekannte Frau, lange unterschätzt, ich glaube bis heute unterschätzt. Die das auch konnte. Und ich finde es das super, dass es immer heißt, Laschet wäre der Kandidat der Kontinuität mit Merkel. Und das glaube ich nicht. Söder wäre viel mehr Kontinuität als Laschet.
Was dieses Verhalten oder diese Anpassungsfähigkeit angeht, auf jeden Fall.
Wie hätte Merkel, wenn sie noch Parteivorsitzende gewesen wäre, jetzt diesen Massenskandal gehandelt? Sie hätte ja gar keine, und sie hätte das auch kommen sehen am ersten Tag und hätte sofort
Gegenmaßnahmen ergriffen, bevor es überhaupt richtig hochgekocht wäre.
Da hätte der Fraktionsvorsitzende, der hätte dann auch Handstand machen können. Das wäre doch egal gewesen.
Ja, also ich denke, bei Angela Merkel wäre sie noch Parteichefin, als es in der CSU mit Nüsslein losgegangen ist. Hätte sie sofort ihren eigenen Laden durchleuchtet und schon alle aussortiert, bevor es rausgekommen wäre. Also diese Fähigkeit hat sie und kann sie jetzt halt nicht mehr zum Einsatz bringen. Und dementsprechend werden dann auch die Leute, die diese Fähigkeit nicht besitzen, aber ihre ehemalige Position besetzen, auch dann dementsprechend angegangen. Ich glaube, für sie ist es auch nicht erbaulich, den Niedergang ihrer Partei damit ansehen zu müssen oder den temporären Niedergang.
Ja,
das und wird das ja ist alles ja nicht
für immer sein, aber ja.
Ja, gut, aber das ist ja nicht das Erbe, das sie haben will nach 16 Jahren als Kanzlerin, das dann mit ihrem Abtreten von der Bühne dann nur noch so ein desolater, zerstrittener, uneinheitlicher Haufen vor sich hin existiert, der jetzt überhaupt nicht mehr irgendwas darstellt, was Angela Merkel all die Jahre hat versucht aufzubauen. Es zerbricht ja gerade alles, auch die Dinge, für die Angela Merkel stand, auch wenn wir jetzt an die Flüchtlingsjahre zurückdenken, dieses wir schaffen das. Diese Mentalität zum Beispiel kann Laschet jetzt auch in der sehr weit fortgeschrittenen Pandemie einfach nicht ausstrahlen.
Da, Merkel das ist kann es auch fehlt. Nicht mehr, aber Merkel hat das Problem, dass sie einfach der Tatsache leidet, dass sie dieses Jahr nicht mehr zur Wahl steht. Und das einfach ganz viel Autorität untergräbt.
Sie ist aber auch einfach müde. Also sie managt jetzt diese Pandemie wenn wir uns das mit angucken, mit der Logistik-Taskforce, bestehend aus Jens Spahn und Andreas Scheuer. Ich meine,
mit den 16 Ministerpräsidenten.
Ja, in was für einer Situation muss man denn sein, um in der Corona-Pandemie als Joker Andreas Scheuer einsetzen zu müssen? Ich meine, dann ist doch schon irgendwie alles verloren.
Mir ist sehr sicher, dass er darüber gelacht hat, als das vorgeschlagen wurde.
Ja, also ich meine, ich glaube, da ist auch schon zum gewissen Grad bei ihr eine gewisse Scheißegal-Einstellung bei, was solche parteipolitischen Klüngeleien angeht, wer jetzt da wie sich mit was auseinandersetzen darf, um sich da zu profilieren. Ich glaube, da ist sie einfach auch schon zu lange dabei und zu sehr mit ihrem eigenen Abgang beschäftigt, als dass sie sich da nochmal richtig reinhängt, um da Leute an den Start zu bringen, die das regeln könnten. Also, aber das finde ich menschlich vollkommen nachvollziehbar. Ist jetzt sehr ungünstig natürlich in der aktuellen Situation, auch für die Bevölkerung, dass vieles nicht so klappt, wie es am besten klappen müsste. Vieles nicht
geregelt wird auch einfach.
Ja, genau. Und auch diese mittlerweile sehr hochkochende Entmutigung, so von wegen, was ist aus Deutschland nur geworden? Wir waren mal so fortschrittlich, so hochtechnisiert, so in der Lage, Dinge zu organisieren. Aber ja, das ist irgendwie jetzt mittlerweile mit den Leuten klar, schon seit Jahrzehnten nicht mehr so, dass Deutschland Dinge schnell auf die Reihe kriegt und regeln kann, sondern dass sich die gesamte Verwaltung eigentlich selbst
wehrfällig ist.
Ja. Genau. Und das ist auch ein Thema, mit dem man, glaube ich, sehr gut in den Wahlkampf gehen könnte. Und da hat Laschet jetzt sich gut beraten lassen. Allerdings, also Verwaltungsmodernisierung und wir müssen jetzt in Deutschland moderner werden, dass wir mehr auf solche Dinge reagieren können. Er wird dafür ausgelacht, weil er diese Position halt tatsächlich im Vergleich zu den anderen Parteien 20 Jahre zu spät auf den Tisch bringt. Ja. Aber auf der anderen Seite muss man ja sagen, eigentlich gut, dass die CDU das jetzt mal als Thema auf den Tisch bringen will, dass sie auch endlich so weit ist. Aber auf Neudeutsch gesagt, in der Gesamtsituation verkackt sie es gerade total.
Wir hatten ja schon mal das Bild mit dem Konservativen, die immer zu spät auf die Party kommen, ne?
Ja, aber also, jetzt hat man die CDU halt an einem Punkt, Entschuldigung, dass ich jetzt so lange rede, jetzt hat man die CDU an einem Punkt, wo sie ja tatsächlich sich auf Positionen zubewegt, die für lange Zeit undenkbar waren. Nur sieht es ganz danach aus, als würde die CDU damit grandios scheitern und was das nach innen, aber nicht scheitern, weil sie diese Themen besetzt, sondern aus ganz anderen Gründen, aber nach innen hin wird das wahrscheinlich ganz anders wahrgenommen, sodass man damit dann wieder in der Zukunft eine sehr rückwärtige Einstellung aufleben lassen wird.
Also ich sehe eigentlich sehr, sehr viel anders wie du jetzt, Marlon. Vor allem der Punkt, wenn Merkel immer noch Parteivorsitzende wäre, würde sie sehr wenig Konsequenzen durchsetzen. Also sie würde ja wenig machen, wenn jetzt die Korruptionsskandale öffentlich sind, wenn sie auch noch Vorsitzende wäre. Weil man kennt sie ja eben, oder man kennt ihren Stil, dass sie eben ihre Probleme aussitzt. Sie ist halt die Frau, die Politikerin der großen Worte, aber dabei handelt sie halt wirklich wenig oder macht wenig. Natürlich in der Flüchtlingssituation 2015 hat sie ihren großen Spruch gebracht. Wir schaffen das. Es war keine Absicht, aber danach wurde auch wenig investiert und wenig dafür getan, dass wirklich Flüchtlinge integriert werden können, dass wirklich...
Nee, Merkel ist keine Anpackerin.
Das nein, sie ist keine Anpackerin. Es ist halt irgendwie so eine Vorstellung, dass sie die Engelsperson ist, dass einfach Deutschland gut durch die Krisen gekommen ist, aber...
Merkel hätte es aber gewusst, die Krise in der CDU richtig auszusitzen.
Das glaube ich. Ja, jetzt könnte es richtig aussetzen.
Also jetzt aus Sicht, wenn ich jetzt vorstelle, ich bin daran interessiert, dass die CDU wirklich wenig Schaden nimmt, dann wäre das das ist ja auch jetzt nur ein Gedankenspiel gewesen, was wir noch nicht da durchgegangen sind, dann wäre es unter einer Parteivorsitzenden Merkel, glaube ich, deutlich besser, für die CDU besser gelaufen, als unter einem Parteivorsitzenden Armin Laschet.
Das glaube ich nicht. Aber ja, Laschet ist auch ein ganz anderes Maßstab. Ja.
Also was ich glaube, ich weiß nicht, wer von euch hat das Interview gesehen, mit Merkel jetzt wohlgemerkt am Sonntag?
Ich habe es gesehen und war sehr, sehr frustriert.
Noch jemand? Vielleicht auch erst danach geguckt. Also Frustration hatte sich, glaube ich, überall breit gemacht, weil es war schon so ein bisschen die Stimmung in der Luft, und so habe ich das zumindest wahrgenommen, dass man auch so ein bisschen dachte, jetzt kommt was. Also Angela Merkel ist ja auch nicht alle Tage bei Anne Will. Ne? Und das hatte, also, tief in unserem Innern wussten wir eigentlich, dass sie jetzt nicht einfach bei Anne Will die Lösung all unserer Probleme verkünden wird. Das war uns irgendwie klar. Aber man ist ja als Mensch doch irgendwie so ein ständiges Opfer von Hoffnung. Und irgendwie hatte es sich so eine diffuse Hoffnung breit gemacht, es könnte jetzt wenigstens irgendeine Antwort auf irgendeine Frage kommen. Irgendein Plan, irgendein Impuls, eine Lösung. Und das wurde ja fundamental enttäuscht, denn im Prinzip gab es in dieser Sendung und in diesem Interview nur Schuldzuweisungen, alle weg von Merkel, an die Ministerpräsidenten. Und das wurde auch alles so ein bisschen so verkauft, als ob das alles kein politisches Versagen sei, sondern als ob da nur hier und da irgendwie so ein bisschen halt was schiefgegangen ist. Und dann gab es ja eben diese Drohung an die Ministerpräsidenten nach dem Motto, wenn ihr das jetzt nicht auf die Reihe kriegt, dann nimmt das der Bund in die Hand. Wo immer noch die Frage hintersteht, warum, wenn sie das tatsächlich will, warum hat sie das noch nicht längst gemacht? Hat sie dafür überhaupt eine Machtbasis? Und wenn ja, wie groß ist die? Und wie lange dauert das, bis sie das tatsächlich wahr macht, diese Drohung? So. Und ich fand interessant, wenn man sich das Interview angeguckt hat und direkt danach die Tagesthemen geschaut hat, dann kam direkt danach in den Tagesthemen Markus Söder im Interview zum gleichen Thema. Natürlich nicht eine ganze Stunde, sondern nur irgendwie 5 Minuten oder so. Aber das war der Auftakt, wo er das erste Mal, das hat er ja dann im Laufe der Woche bisher jetzt auch ganz oft wiederholt, aber das war das erste Mal, wo er dann auch ganz prominent gesagt hat und klipp und klar, der Bund braucht mehr Kompetenzen. Ich wäre sehr dafür, dem Bund mehr Kompetenzen zu geben. So. Und es tut mir leid, es klingt ein bisschen jetzt vielleicht so ein bisschen verschwörungsmäßig, aber ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Aber an so einer Stelle, im Hauptabendprogramm des ersten deutschen Fernsehens, wo ein quasi Sonderinterview mit Angela Merkel gesendet wird und danach die Hauptnachrichtensendung kommt mit einem Interview mit dem Parteivorsitzenden einer der beiden Parteien oder einer der drei Parteien, die Merkel quasi im Tragen in der Bundesregierung und also ihr wisst so. Wenn diese Aussagen so fallen, von Merkel erst die und 20 Minuten später von Söder die andere, dann glaube ich an der Stelle nicht an Zufälle. Es muss mindestens eine stumme Absprache. Ich sage jetzt nicht, dass die sich verabredet haben und gesagt haben, heute sagst du bei Anne Will das und ich sage dann später in den Tagesthemen das, aber es muss wenigstens eine Art stumme Übereinkunft darüber gegeben haben, dass man jetzt basically sagt, Merkel braucht, um die Corona-Krise zu lösen, jetzt die Kompetenz im Bund. Und Söder braucht, um Kanzlerkandidat zu werden, einen absolut demontierten Armin Laschet.
Also ich finde es ja nicht überraschend, dass Söder jetzt Merkel zustimmt. Also es war ja immer so, dass Söder immer so auf Merkel-Linie war und Merkel immer zugestimmt hat. Und
nee, überraschend kommt es nicht, aber es kam an dem einen Moment doch schon einem sehr unnatürlich übereinstimmend vor.
Ja, aber das ist halt Söder, so ist halt die Politik. Also klar, es gibt halt die zwei Seiten, Söder und Laschet. Aber klar, Söder ist immer auf der Linie gewesen von Merkel und Söder ist nicht immer so, dass er die Beliebtheit von Merkel haben will. Und Laschet ist eben der Verlierer in dem Spiel.
Meinst du? Ja. Daniel, also Daniel,
Moment, darf ich kurz zwischen? Ja. Also ich finde das gar nicht so zufällig. Das ist ja jetzt alles im Nachgang der zurückgepfiffenen Osterruhe geschehen und Söder und Merkel haben ja in der Zeit dazwischen sehr viel miteinander geredet. Ich glaube, die sind auch einfach gerade ein bisschen auf die gleiche Wellenlänge gepolt und deswegen reden die auch ziemlich gleichlautend und ich denke, das steckt eher dahinter.
Daniel, was ist dein Eindruck?
Also ich fange nochmal ganz von vorne an. Also ich glaube, ich teile die Einschätzung mit dem Opportunismus von Söder auf jeden Fall. So, das Sinnbild dafür war, glaube ich, für mich als Söder dieses viel gezeigte Bild auf Instagram gepostet hat mit dem Baum, den er so ein bisschen einigermaßen hilflos umarmt. So, ich glaube, Söder hat als einer von wenigen in der Union verstanden, dass beispielsweise das Thema Klimaschutz eines ist, das in der Zukunft mit Sicherheit Wählerstimmen bringen wird. Und kombiniert mit dieser, ich weiß nicht, Machermentalität, die er sicher für manche ausstrahlt, glaube ich schon, dass das eine erfolgreiche Strategie sein wird. Und das würde ich nicht nur auf das Klimathema beziehen, auch auf viele andere Bereiche. Wenn man sich die Realität ansieht, welche Ansichten Söder in der Vergangenheit, vielleicht auch bis heute noch, man weiß es ja bei ihm nie so wirklich, vertreten hat, wenn es zum Beispiel um das Thema Religion ging, dann ist das alles andere als progressiv.
Überall ein Kreuz in die Schule.
Zum Beispiel, ja. Und da ist dann schon gewissermaßen eine Diskrepanz zwischen dem, was in der Vergangenheit von ihm gemacht wurde und zwischen dem, was er jetzt vorgibt, machen zu wollen, würde ich schon sagen.
Aber ist es nicht auch so, dass das so ein bisschen vergessen wurde? Also ich höre relativ, oder ich lese auch wenig Seitenbemerkungen, wenn ich jetzt Artikel oder so oder Interviews höre. Ich bekomme wenig Seitenbemerkungen mit, die überhaupt noch auf die Vergangenheit Söders hinweisen.
Ja, also ich klar. Ich würde schon sagen, also es läuft sicherlich darauf hinaus, dass die nächsten Bundestagswahlen mehr im Sinne dessen stehen, was gemacht werden soll und nicht im Sinne dessen, was in der Vergangenheit gemacht wurde. Ich glaube vor allem die...
Was ja auch passt, wenn eine Kanzlerin abtritt, die nicht mehr zur Wahl steht. Dann ist die Frage irrelevant, welche Note man quasi der aktuellen Regierung gibt oder der aktuellen Kanzlerin und ob man die weiterhaben möchte oder nicht, weil die Frage stellt sich nicht. Die Frage wird sich dieses Jahr zum ersten Mal nicht mehr stellen.
Und ich glaube, da spielt natürlich auch die Krise eine Rolle, weil nach dieser Krise werden sich ganz viele Zukunftsfragen stellen und insofern hat das sicher einen größeren Stellenwert als das Tun der Vergangenheit, würde ich schon sagen, und nicht. Ich glaube auch, dass Laschets Fehler vielleicht, die er letzten Frühling gemacht hat, eher schon wieder in den Hintergrund gerückt sind beispielsweise. Ich glaube nicht, dass das noch eine so große Rolle spielen wird.
Gibt es da irgendwelche Aussagen oder Kommentare aus quasi der österreichischen Medienwelt oder vielleicht sogar aus der ÖVP, die man mitbekommt, was die gerne möchten. Mögen die Söder oder sagen die sich,
ja, dass also die hätten
CDU sowieso lost ist?
Die hätten wahrscheinlich am liebsten Merz gehabt, das kann man, glaube ich, so ganz klar sagen, weil der stimmt mit ihnen auf programmatischer Ebene eindeutig am ehesten überein. Also da habe ich gar keinen Zweifel dran. Obwohl es natürlich schon Auftritte von Kurz natürlich auch bei der CSU beispielsweise gab. Also mag natürlich an der Verbundenheit zwischen Bayern und Österreich liegen, aber das ist ein anderes Thema. Im Allgemeinen hätte ich gesagt Merz, aber zwischen Söder und Laschet vermutlich eher Söder.
Gab es nicht, wenn wir schon mal in Österreich sind, gab es nicht hier rekordniedrige Umfragewerte auch für die ÖVP jetzt neulich? Oder habe ich das falsch
mitbekommen? Ja, es gab niedrige Werte, den niedrigsten Wert seit der letzten Wahl. Wobei man sagen muss, das sind noch immer 34%. Und das sind,
davon träumt die CDU ja noch.
Genau, das sind Werte, von denen träumen andere Parteien. Und Platz 2 liegt momentan die SPÖ mit 24-25%. Und da ist
der Marlon, möchtest du da auch noch mal sagen, dass wir davon träumen?
Aber nicht mehr lange, das dauert nicht mehr lange, dann sind wir da auch wieder.
Ja, mit dir als Spitzenkandidaten sehe ich das auch. Sagt halt jetzt nichts mehr zu.
Okay. Wieso? Also, ich sehe nach wie vor das beste Angebot immer noch aktuell bei der SPD liegen und ich denke, in der aktuellen Situation, wie sich das gerade alles entwickelt, werden wir auch wieder einen Zuspruch gewinnen. Also das ist eigentlich ein Automatismus.
Du musst das ein bisschen Söder-mäßiger jetzt behandeln. Ich habe dich gerade zum Kanzlerkandidaten ausgerufen, Marlon, und jetzt musst du sagen, nein, mein Platz ist in Eschede.
Ja, das sowieso. Also das habe ich deswegen auch gar nicht so ernst genommen, weil das für mich gar nicht zur Diskussion steht.
Hauptsache, ich
bleibe hier. Gut. Das ist hier heute alles so, wir brauchen alle so ein paar freie Tage, merke ich schon. Das ist
ja, ein bisschen, ich glaube, wir machen eine Osterruhe. Was haltet ihr davon? Einfach 5 Tage zu Hause bleiben.
Warum wir alle?
Das klingt vernünftig.
Denken ein bisschen drüber nach, über das, was so passiert ist.
Nachdenken.
Also dazu würde ich noch so kurz sagen, bei den Ereignissen von letzten Tagen oder was in Grün passiert ist, kann es gut sein, dass die SPD der große Gewinner ist und dass die SPD in Baden-Württemberg oder auch im Bund profitiert und dass die Werte steigen. Also da habt ihr wirklich Glück gehabt, weil auch bestimmt viele würden die Grünen wählen, die auch vorher SPD gewählt haben. Und jetzt sehen sie eben, dass die Grünen doch lieber mit der CDU koalieren und regieren würden. Und jetzt würden doch viele, die eigentlich Grün wählen, SPD wählen. Dann herzlichen Glückwunsch euch.
Also unser Generalsekretär Lars Klingbeil vertritt das ja auch ganz stark, diesen Aufbruch ohne die Union. Ich glaube, heute hat er auch wieder in die gleiche Kerbe getwittert, als es um Kretschmanns Entscheidung halt ging, wieder mit der CDU zu koalieren. Da hat er das ja auch nochmal betont, dass es einen Aufbruch für Deutschland nur ohne die CDU geben kann. Und in der letzten Folge haben wir ja schon das diskutiert und auch ohne die FDP, also an Rot-Rot-Grün oder andere sagen dazu, der das Untergang kommt. Das
Untergangsbündnis?
Ja, genau. Team Sozialistischer Weltuntergang hatte ich es ja genannt, aber wenn wir hier wirklich eine Veränderung sehen wollen in diesem Land, also auch gerade was das Thema, was wir jetzt sehr lange diskutiert haben, Rassismus angeht, das zu überwinden, dass sich Menschen in diesem Land engagieren können, ohne dafür angegangen zu werden, egal woher sie kommen.
Ja.
Und auch viele andere Dinge, die uns nach der Corona-Krise, nach der Pandemie, kommen wir erst in die richtige Krise, wenn sich der ganze wirtschaftliche Schaden abbildet. Und wir wissen ja jetzt schon,
dass psychische Schaden.
Ja, aber auch finanzieller Schaden. Der gesellschaftliche Schaden ist sehr groß. Die Dialogfähigkeit der Menschen ist stark zurückgegangen. Es ist eine starke Extrempositionierung der Meinungen eingetreten, auch gerade im Zusammenhang mit diesem ganzen Querdenker-Aufmärschen haben sich doch gewisse Positionen extrem verhärtet. Das wird schwierig sein aufzubrechen, aber auch dieser Transfer von Geld von Arm zu Reich, was ja auch massiv stattgefunden hat während der Corona-Pandemie. Also die Anzahl der Milliardäre ist deutlich gestiegen. Das Vermögen der Milliardäre insgesamt ist stark gestiegen, aber die Anzahl der Menschen, die von Armut bedroht sind, ist ebenso stark gestiegen. Also darauf wird es Antworten brauchen. Also wir müssen ja die Kosten der Pandemie bezahlen und wir müssen den gesellschaftlichen Frieden auch erhalten, weil es ist nun mal so, dass jetzt im Rahmen der Corona-Pandemie auch die Mittelschicht noch stärker verkleinert wurde und die Adhäsionskräfte der Mittelschicht zu den unteren Schichten und aber auch zu den höheren Schichten geht dadurch natürlich verloren. Und diese Entfremdung der gesellschaftlichen Klassen bergen immer das Potenzial für große Spannungen, die auch gewaltbehaftet sein können. Auch darauf wird es Antworten brauchen. Und da sehe ich momentan halt nur auf Seiten von Rot-Rot-Grün die richtigen Antworten vertreten. Also wir kommen um eine Vermögenssteuer nicht mehr rum. Das muss jetzt passieren, weil wir können nicht woanders das Geld für die Krisenbewältigung herholen und das auch nicht mehr den Leuten, die jetzt arbeitslos geworden sind oder seit Ewigkeiten unter Kurzarbeitergeld auskommen müssen, denen wäre was anderes auch nicht zu vermitteln, wenn man die noch stärker belastet. Also da ist einfach das Angebot an der Stelle das Richtige. Aber das muss man dem.
Ja, also ich stimme dir voll zu, aber wir brauchen halt grün-rot-rot oder eine rot-rot-grüne Regierung. Es muss einfach nur sein, dass wir einfach eine Regierung brauchen von den Parteien Linke, Grüne, SPD. Wahrscheinlich wird es eben die Grünen sein, die Regierung anführen werden. Ich sehe es gerade nicht, dass die SPD Grünen überholen werden, aber wenn jetzt immer die SPDler oder die bekannten SPDler sagen in die Öffentlichkeit, wir brauchen eine Regierung ohne CDU, wir brauchen einfach ja keine CDU mehr oder die CDU auch raus aus der Regierung, dann denke ich mir eben, natürlich wollen die SPDler, die eben ja auf hoher Ebene sind, eine Ampelkoalition, weil eine Ampelkoalition ist eben für viele SPDler bequem und angenehm, aber ich will einfach, dass die SPD irgendeine Regierung mit der FDP ausschließt, weil sie wissen ganz genau, sie könnten mit der Linken so viel mehr umsetzen und durchsetzen als mit der FDP. Das kann ja nicht sein. Ich stimme dir ja zu, Marlon, was du gerade gesagt hast, aber man kann sowas nie mit der FDP umsetzen. Deswegen will ich, also ich habe es schon mal hier angesprochen, aber ich will einen Lagerwahlkampf, ich will eine klare Abgrenzung zu FDP, weil mit der FDP kann man halt so wenig umsetzen als SPD-Partei. Und ich finde es einfach wirklich absurd, dass man immer noch drauf setzt, dass es einfach eine ja mehr ohne die CDU gibt, eventuell dann mit der FDP und dann eine Ampelkoalition machen würde. Sowas kann ja die SPD niemals wollen und niemals machen. Und deswegen will ich einfach eine Abgrenzung. Und einfach, dass man sagt, dass wir einfach nicht mit der FDP können. Aber ja, ich muss auch bald los.
Ich muss ja, okay. Gut, aber dazu muss man ja sagen, dieses Abgrenzen und Ausschließen, das ist ja der SPD das letzte Mal richtig auf die Füße gefallen. Und ja, seitdem ist
dieses Abgrenzen. Kann ja auch gut sein, dass es für eine Ampel eine Mehrheit gibt, aber für Rot-Rot-Grün eben nicht.
Ja, aber trotzdem sollte man eben klar machen, dass man halt mehr.
Mich hast du längst gewonnen und mich hat übrigens auch deine Parteivorsitzende längst gewonnen. Das cool. Interview von Susanne Henning-Welso, auch bei Markus Lanz, allerdings in der Folge von gestern, also vom 31. März, kann ich sehr empfehlen.
Also auch wenn die Mehrheit nicht reicht, ich bin schon immer und in letzter Zeit noch mehr auch ein großer Fan von Minderheitsregierungen. Ich meine, wenn wir in die Staaten, die nördlich von uns liegen, sehen, da ist das eigentlich ganz normal, dass man eine Minderheitsregierung führt. Und wenn es für Rot-Rot-Grün halt absolut nicht reicht, sollte man es vielleicht doch in Erwägung ziehen, weil viele Dinge, die man durchbringen würde, könnte, möchte in der Ampel, da kann man die FDP dann ja immer noch hinzuholen für einzelne Vorhaben. Also von der Warte auch davor sollte man keine Scheu mehr haben. Das kann nur viel besser werden, weil wenn man keine klare Mehrheit hat, dann strengt man sich auch mehr an beim Zusammenschreiben von Gesetzen und man ruht sich auch nicht auf seiner Mehrheit aus. Von der Warte halte ich das sowieso für das bessere Modell.
Ich glaube auch, dass es auch Portugal ein anderes Beispiel dafür, da ist ja auch eine sozialdemokratische Partei von linken Parteien geduldet und diese Koalition.
Regieren alleine wohlgemerkt, ne? Also die Regierung wird nur von der sozialdemokratischen Partei gestellt.
Genau, ja.
Obwohl die, glaube ich, auch jetzt 20 oder 25% oder 30 maximal oder sowas nur haben, ne?
Und diese Regierung ist eben auch sehr, sehr erfolgreich. Sie wurde am Anfang von Konservativen in Portugal sehr heftig kritisiert. Und diese Regierung hat es geschafft, die Arbeitslosigkeit zu senken, ein solides Wachstum hinzubekommen, vor der Corona-Krise natürlich, und diverse Maßnahmen durchzusetzen, die in einer Koalition mit den Konservativen sicher nicht möglich gewesen wären.
Und die
Ich glaube,
portugiesische Regierung hat es in der Corona-Krise geschafft, die Corona-Krise zu, naja, ich weiß nicht, zu beenden wäre natürlich jetzt zu früh, aber Portugal ist aktuell das, neben Island, das einzige europäische Land, in dem es die dritte Welle schon wieder beendet ist.
ja, auf jeden Fall.
Gut, uns gehen die Leute abhanden hier. Es ist spät geworden. Ich hoffe, ihr hattet heute viel Spaß. Wir hatten, wie ich ja am Anfang gesagt hatte, keinen. Deswegen werden wir auch dieses Jahr am 1. April keine weiteren Folgen mehr machen. Ich freue mich auf euch das nächste Mal und sage an der Stelle Tschüss.
Jo, tschüss.
Tschüss,
Ciao.
Lasst Woche. Alles Gute noch.
Frohe Ostern.
Frohe Ostern. Bleibt zu Hause. Verhaltet euch vernünftig.
Denkt nach.
Denkt nach. Und wählt nicht die CDU.